ist doch ganz schön frisch, ne?
Es ist frisch.
Richtig frisch hier in der Arktis. Ja, Sebastian, wenn du das siehst, so diese Eisberge und diese Hunde, was für ein Gefühl kommt als erstes hoch?
Es kommt dem Original sehr, sehr nah, muss ich sagen. Also Bombe hergestellt. So, und dann kommen gleich wieder alle meine Gefühle, die ich auf meiner Reise da durchgemacht habe, sind auf jeden Fall alle wieder präsent.
Und es sind gute Gefühle?
Es sind durchweg gute Gefühle. Es ist wirklich ein Sehnsuchtsort, wo ich auch weiß, da möchte ich unbedingt wieder hin zurück.
Warum das so ist, dass er gute Gefühle bekommt, wenn er das ewige Eis sieht und vieles mehr werden Sie erfahren, wenn Sie dranbleiben.
Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Alle finden ihn toll. Die Frauen, weil er so gut aussieht und so charmant ist. Die Männer, weil er so ein Abenteurer-Typ ist und Naturbursche. Und die Kinder, weil er Leben rettet und seine coolen Stunts alle selbst macht. Jetzt kommt noch ein Grund dazu, Fan von ihm zu sein. Er ist unter die Dokumentarfilmer gegangen und hat faszinierende Bilder und Geschichten aus der Arktis mitgebracht. Der Schauspieler Sebastian Ströbel. Herzlich willkommen, Sebastian.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, auf diesem schönen roten Sofa mit der bunten Kette. Ist die neu?
Nee, die habe ich jetzt schon, wer mich kennt. Die habe ich jetzt schon eine ziemlich lange Zeit. Die begleitet mich immer. Die habe ich als Erbe einer meiner Töchter zu verdanken. Ja, genau. Und das ist irgendwie so mein Ding, das ich immer mitnehme.
Guck mal, da habe ich nicht genau hingeguckt. Ja, ne, muss ich die ja schon mal gesehen haben.
Ja, genau. Eigentlich schon. Ja. Aber die, wie gesagt, die begleitet mich überall hin. Die ist egal, wo ich bin.
Sehr schön. Also eine Art Glücksbringer.
Ja, absolut, ja.
Ist das im Moment eigentlich eine freie Zeit? Bist du gerade, die sind ja rare, die Tage, an denen du frei hast.
Ja.
Ist das gerade so ein Moment, so ein paar Tage?
Es ist tatsächlich so, dass ich Mitte Januar bin ich losgereist. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich sehr, sehr viel dieses Jahr gearbeitet habe. Bin Mitte Januar in Los Angeles gewesen, hatte da mit Germany's Next Topmodel gedreht. Dann habe ich Bergretter gemacht, dann habe ich die Doku, war ich in Grönland, dann habe ich wieder Bergretter gedreht, dann habe ich Einsatz Seeland, eine neue Krimi-Reihe gemacht und dann habe ich wieder Bergretter gedreht, dann habe ich nochmal einen Film auf Teneriffa gedreht. Jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen und habe mir alle Termine übers Jahr, habe ich mir immer gesagt, ach, mach mal im Dezember, da habe ich Zeit. Das heißt, jetzt komme ich nach Hause und merke, dass der ganze halbe Monat schon wieder bis zu den Feiertagen eigentlich wieder besetzt ist. Aber es ist für mich trotzdem herrlich, weil ich bin zu Hause, habe die Tasche ausgepackt und bin da.
Und wenn Weihnachten ist, dann sagen die Töchter, wer ist der Mann mit dem Bart? Ist das der Weihnachtsmann?
Ja, so. könnte gut durchaus passieren.
Aber sie erkennen dich noch. Also, warum du so viel machst und die einzelnen Geschichten dazu, die werden wir uns natürlich im Laufe der Sendung alle anhören. Sebastian Ströbel ist hier. Eigentlich findet man ja Robben immer extrem süß.
Ja.
Ne? Du warst ja aber in der Arktis mit einem Robbenjäger unterwegs. Blutete dir nicht das Herz?
Ja, schon, zumal ich auch Vegetarier bin. Also von daher war das für mich immer so ein zweischneidiges Ding. Und auf der anderen Seite, das, was man selber so abschreckend findet, wenn man das dann im Real Life sozusagen vor Ort sieht und in der passenden Umgebung, dann kommt einem das total natürlich vor. Und wenn du weißt, dass dieser Salu das zum Überleben braucht und dass das natürlich für seine Schlittenhunde auch Nahrungsquelle ist, dann kommt dir das auch völlig logisch vor. Und die zerlegen ja wirklich alles davon.
Ja, ist einleuchtend. So, bevor wir weiterreden, stellt Ihnen Andreas Moll Sebastian Ströbel noch mal kurz vor.
Sie rauben ihm den Atem, Berge aus Eis und Schnee oder besser das Treibeis, das aus ihnen geworden ist.
Mein Name ist Sebastian Ströbel und ich bin Schauspieler.
Seine aktuelle Bühne, die Arktis, für ihn ein Sehnsuchtsort in großer Gefahr.
Ich weiß nicht, was das für Gefühle alle sind, wenn man das sieht. Das ist unfassbar.
Hier trifft Sebastian Ströbel das Forschungsteam des Alfred-Wegener-Instituts am Wetterballon. Und im wohl kältesten Freibad der Welt. Sein zweites Zuhause, die steirischen Alpen. Er spielt den Chef der Bergretter.
Wo genau führen die Spuren hin?
Ein Actionheld im Alpenland. Beim Drahtseilakt in 1000 Metern Höhe. Nun präsentiert er seine Arktis bei Terra X. Welche Geschichten erzählt uns das ehemals ewige Eis? Schauspieler Sebastian Ströbel.
Ja, Sebastian, die meisten kennen und lieben dich ja als Schauspieler, vor allen Dingen als Bergretter. Jetzt gehst du unter die Dokumentarfilmer. Das ist ja nur der Anfang. Es geht ja weiter. Du machst ja weiter auf dem Gebiet. Wie kam denn das eigentlich, dass du so ein bisschen die Seiten da gewechselt hast?
Ich weiß gar nicht, ob ich so die Seiten gewechselt habe, weil ich einfach nur an sich weiterhin am Menschen dran bin. Also so ich mich als Schauspieler sehe ich mich einfach auch als Geschichtenerzähler von Menschen, für Menschen, über Menschen. Und es hat sich vor 2 Jahren ergeben, dass ich eben im Rahmen meiner meiner Glaubwürdigkeit als Bergretter eine Doku gemacht habe, schon für Terra X, wo wir eine Überquerung der Alpen gemacht haben, die wirklich super war und auch extrem erfolgreich war. Und daraufhin hat sich das halt weiterentwickelt. Und dann ist jetzt die Arktis daraus entstanden, und was wirklich ein unglaubliches Geschenk war und für mich ja so ein unglaubliches Geschenk ist, dass ich da einfach weiterhin so dranbleiben kann und da einfach das nutzen kann, was ich durch die Bergretter da bekommen habe.
Was wusstest du denn über die Arktis, als du das Angebot bekommen hast?
Also ganz ehrlich, ziemlich wenig, oder ich hatte sehr, sehr viel Halbwissen. Ich habe sehr, sehr vieles mit der Antarktis durcheinander gewürfelt. Das war trotzdem immer so eine Art Sehnsuchtsort. Und aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist zwar etwas, wo man sich immer nur Eis und Schnee vorstellt, aber irgendwie viel mehr bin ich gar nicht weitergekommen mit meinem Wissen. Und dann auch bei der Recherche habe ich eben gemerkt, dass es gar nicht mal so viel Material dazu gibt. Klar, immer sehr spezifische Sachen, aber mal so einen Gesamtüberblick über diese Region und diese wunderbare Natur und Gegend, die gab es halt wenig. Und daraus kam eben die Idee, dass man sagt, wir wollen in die Arktis, und dann eben auch die Idee zu diesem Buch. Dann.
Ja, also es gibt ja die Doku und es gibt das dazu passende Buch, das ist ganz nett. Da hast du teilweise in Tagebuchform geschrieben, unter anderem, wie das dann losging, wie du gepackt hast. Wir haben hier mal so ein paar Sachen auf den Tisch gelegt. Das sieht ja ein bisschen spartanisch aus. Sowas hattest du damit, so als Proviant für zwischendurch.
Ja, also es ist ein Ding eben auch aus meinem Vegetarismus heraus entstanden, dass ich wusste, ich brauche sehr hochkalorische Geschichten, dass ich mich einfach auch mit kleineren Packungen länger durchhalten kann da, weil man immer sehr monotones Essen bekommen hat, weil es ist gerade auch zum Beispiel auf Grönland oder Spitzbergen oder so, die Lebensmittelschiffe kommen halt nicht immer. Das heißt, man hat einmal in der Saison und dann kommen die irgendwann nicht mehr durch. Es gibt kein frisches Obst dann wirklich oder nur noch ganz sporadisch, und dann ist halt sehr, sehr fleischlastig alles. Und deswegen ist dieses mit Trockenobst, Nüssen und Proteinriegel oder irgendwelche Powerbars, dann eben ist es relativ, ja, ist man da relativ sicher aufgestellt. Und dazu hin kommen halt natürlich auch kosmetische Artikel, wo man sich sehr, sehr sehr, sehr gering halten muss. Das heißt, so Vaseline für die Kälte zum Beispiel auch, oder Lippenstift dann, also Lippenstift halt, Fettstifte für Lippen und eine Kältecreme, dann Seife und dann auch eben nicht in Flüssigform, sondern meistens halt, dass man das wirklich sich die Haare dann irgendwo auch mal waschen kann, auch wenn es ganz kalt wird. Das sind alles so Kleinigkeiten, die haben natürlich erstmal mit der Erfahrung dann so zusammenkommen, wo man weiß, okay, beim nächsten Mal passiert mir das nicht noch.
Ja, und dann musstest du ja auch so Trainings machen. Also das fand ich besonders wild, diese Übung, was man macht, wenn man mit dem Hubschrauber abstürzt.
Genau, dieses Helicopter Underwater Escape Training. Huet ist das. Das ist so etwas, wo auf Plattformen die Leute, die auf Ölplattformen oder auf Windkraftplattformen irgendwie arbeiten, die müssen dieses Sicherheitstraining machen. Und da hatte ich auch echt Schiss davor, weil ich finde, Wasser ist so ein sehr krasses Element, das einem unglaublich viel Kraft und Energie kostet. Auch nicht nur durch die Lautstärke, aber eben auch durch dieses, wenn man den ganzen Tag drin ist, verliert man so viel Energie und Wärme. Und da muss man eben dann lernen, wie man, wenn ein Hubschrauberabsturz ist, hat man verschiedene Trainingsformen. Das war am Schluss dann eben so, dass man mit dem Helikopter reingeflogen ist ins Wasser und dann drehte sich dieses Gestell im Wasser, im Dunkeln, und man war auf dem Kopf.
Ach du
meine
Güte.
Und musste dann
Güte.
Ohne Sauerstoffmaske dann eben blind rauskommen, sich abmachen und solche Geschichten. So, das war echt, also nach dem Tag war ich schon echt ganz schön gebügelt, aber dieses Zertifikat habe ich jetzt.
Ja, ich meine, du bist ja auch durch deine Stunts beim Bergretter so ein bisschen schon trainiert in sowas.
Ja.
Und was waren dann die Ziele? Also wo bist du überall gewesen für diese Doku dann?
Wir hatten zwei Teile. Wir haben einmal, da war der Schwerpunkt auf der Polarnacht. Da waren wir unterwegs in Nordnorwegen, da waren wir dann in Tromsø, dann waren wir in Kirkenes an der russisch-norwegischen Grenze. Dann waren wir in Kulusuk, das ist so die Samenhauptstadt, die inoffizielle.
Ja.
Dann, wo auch das Samenparlament ist. Dann waren wir auf Spitzbergen in New Orleans. Das ist die nördlichste Forschungsstation oder Forschungsstadt, ist das schon fast, von einem internationalen Forschungsteam auf Spitzbergen. Das war der erste Teil. Und dann der zweite Teil war auf Grönland. Das war dann aber schon nach der Polarnacht. Und da haben wir erst Ostgrönland gemacht. Das ist der wirklich wilde und eher unterentwickelte Teil von Grönland. Und dann waren wir noch an der Westküste in Nuuk, in der Hauptstadt.
Spannend. Wir gucken mal kurz rein in diese Doku, um mal so einen Eindruck zu bekommen von den Bildern.
Gerne.
Ich folge dem Ruf der Wildnis. Bei Minusgraden und Dunkelheit. Doch was wollen Spitzenwissenschaftler aus aller Welt hier herausfinden?
Natürlich, wenn man geht, muss man auch immer herumgucken.
Klar, natürlich, wegen der Eisbären.
Wegen den Eisbären. Weil das ist genau eigentlich ihre Route hier.
Beruhigend.
Ja, oder?
Ja.
Rund 1200 Kilometer nördlich des Polarkreises wachsen auf dem Permafrostboden keine Bäume. Und so ist der unberührte Schnee ein stiller Chronist des Klimawandels.
Jawohl.
Egal ob Rußpartikel oder Mikroplastik, im Herzen der Arktis steckt in jeder Schicht eine Botschaft.
Was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
Es regnet öfter im Winter, weil es zwischendrin warm ist. Und dann haben wir Eisschichten, die eben auf dem Schnee sind. Das führt dazu, dass Rentiere zum Beispiel durch die Eisschicht nicht durchkommen und dann nicht mehr an das Moos drankommen und da eben nichts mehr zu fressen finden können.
Ja, allein diese Rentierherde, wenn man das sieht, das ist ja ein atemberaubender Moment. Ne?
Ja, ich würde auch gern drüber erzählen. Wir haben ja keine gesehen. Also das war.
Ach, ihr habt gar keine gesehen?
Wir haben keine gesehen.
Ach so.
Das ist nur so ein Ding. Wir haben die Rentiere gesucht und es war ein schwerer Schneesturm. Also das ist eben so, auch wenn du dokumentarisch arbeitest, das, was du im Drehbuch hast oder was du dir vornimmst, was du gerne zeigen würdest, nämlich die Grundlage der Samen, also in ihrer Existenzgrundlage von einigen oder von, die Rentierzucht oder eben die Begleitung der Rentierherden. Und wir waren eben da mit Schneemobilen unterwegs und es wurde immer stärkerer Schneesturm und die suchen die mittlerweile ja auch mit Drohnen. Also das ist auch schon die moderne Zeit angekommen. Und wir haben sie leider nicht gefunden. Aber es war ein wahnsinniges Erlebnis, weil es einfach irre kalt und irre anstrengend war. Und aber es war toll.
Bist du denn eigentlich so ein Kältetyp? Also es gibt ja Menschen, die können sehr gut Minustemperaturen ab und andere nicht.
Ja, ich liebe Kälte. Also ich liebe Kälte nicht in allen Formen. Ich muss zugeben, so, ich finde feuchte Kälte, manchmal ist so dieses Hamburger Schmuddelwetter, wenn man dann irgendwie 2 Grad hat oder 1 Grad und es ist Regen und man dann eben auch nicht so angezogen ist, wie es eigentlich sein sollte, dann kann das das Schlimmste sein, was es gibt. Dann bin ich 1000-mal lieber auf dem Gletscher oder auf einem Gletscher hier auf Grönland oder so bei minus 35 Grad und habe Schneesturm im Gesicht. Das ist so trockene, knackige Kälte, das finde ich geil.
Ja. Und diese Dunkelheit, ist das, kann das auch deprimierend sein, wenn das so lange andauert?
Kann bestimmt. Ich bin ja tendenziell eher ein fröhlicherer Typ so von meinem Wesen.
Kann man
her.
So sagen.
Kann man so sagen. Aber ich glaube, ich hatte in dieser Zeit, als ich da war, wir waren ja circa einen Monat in dieser Polarnacht, da war das für mich so eine Art permanentes Adventsgefühl so ein bisschen, ja, weil es alles so dunkel und so Schnee und es war so irgendwie mal so weihnachtliche Gefühle gehabt. Aber trotzdem, wenn man das halt ständig hat und wenn man dann eben auch keine Ablenkung hat und wenn man das geht einem schon auf die Psyche. Also wenn man dann wirklich mal so, wie die Wissenschaftler jetzt beim AVIPEF zum Beispiel oder New Orleans und da teilweise ein halbes Jahr da sind, das macht was mit dir. Und das hat auch bei mir so angefangen, wenn man nicht gut drauf ist oder wenn man mal keinen guten Tag hatte oder sowas, dass du merkst, das zerrt halt sehr an der Stimmung. Und das ist natürlich dann auch so ein Ding, dass du verlierst jedes Zeitgefühl. Das ist ganz komisch, weil das ist wie, als ob du in der Höhle sitzt, irgendwie, weil du gar nicht weißt, ist jetzt morgens, ist jetzt mittags, ist Abend. Und du musst dann schon dir was suchen, um Struktur in den Tag zu bekommen.
Glaube ich. Mir hat mal eine Wissenschaftlerin erzählt, fällt mir dabei gerade ein, man wird so gläsern, die war noch viel länger da, die sagt, man wird irgendwie gläsern, fühlt man sich, wenn man so sehr sensibel ist, wenn man da lange
das
war.
Kann ich auch bestätigen. Ja, also ich glaube auch, dass es all den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die da sind, eben auch, die nicht nur ihre Arbeit gemacht haben, die eigentlich auch oft sehr für sich auch sind und so, dass die da dann auch schon was suchen, um irgendwie so gegen diese Gläsernheit irgendwie anzugehen.
Ja, spannend. Wir bleiben bei der Wissenschaft. Zu so einer Expedition in die Arktis gehört ja auch eine Menge Logistik. Was man vor mehr als 100 Jahren für Möglichkeiten hatte, in der Arktis zu leben und zu arbeiten und welche es heute gibt, das schildert jetzt mal Dorothea Foscherau.
Die Arktis. Eine magische Welt aus Eis. Anziehungspunkt für Abenteurer und vor allem Forschende. Einer der absoluten Arktis-Pioniere, Fridtjof Nansen. 1893 bricht er mit einer 13-köpfigen Besatzung auf und kommt dem Nordpol so nah wie niemand zuvor. 3 Jahre überlebt er mit seiner kompletten Mannschaft bei Temperaturen bis minus 40 Grad. Fridtjof Nansen und seine Expedition gehen in die Geschichte ein.
Das erste Forschungsziel war Entdeckertum. Sie wollten einfach mal wissen, wie weit sie wirklich kommen. Und sie haben sich aber dann zum Anlass genommen, auch Messwerte zu machen und haben die Eisdicke gemessen, haben dann auch gleich ein Thermometer reingehalten, um Wassertemperatur zu messen und auch Lufttemperatur.
Geschlafen haben die Männer damals in ihrem Schiff, als Schutz vor Kälte und vor Eisbären. Sie ernährten sich von Konserven, Trockenfleisch, Robben und Fischen. Wenn sie rausgingen, hatten sie Hundeschlitten dabei und trugen mit Rentierfell gefütterte Kleidung. Nansen und Co. waren für damalige Verhältnisse gut vorbereitet. Und trotzdem.
Das hätte potenziell eine Reise ohne Rückkehr sein können. Und darauf war er und seine Mannschaft durchaus eingestellt.
Heute werden fast alle Forschungsreisen in die Arktis vom Alfred-Wegener-Institut, dem AWI, organisiert. Die WissenschaftlerInnen leben in einem Forschungsdorf auf Spitzbergen und werden professionell ausgestattet. Im Bekleidungslager in Bremerhaven gibt es vom Gummistiefel über Arbeitsoveralls bis hin zur Pudelmütze alles, was Polarforschende brauchen könnten. Wie Alex Eichelmann, die 16 Monate lang als Stationsleiterin in der Arktis gelebt hat.
Also das Outfit würde ich zum Beispiel anziehen, wenn draußen Schneesturm ist und ich rausgehen muss oder wenn es sehr kalt ist draußen und ich mit dem Schneemobil unterwegs sein muss.
Auf Spitzbergen gehören aber zum Beispiel auch Überlebensanzüge zur Standardausrüstung, falls man ins Wasser fällt. Und?
Man hat nicht überall Häfen, wo man anlegen kann. Wir fahren mit dem Boot so weit, wie wir kommen, aber dann muss man schon einmal ein Stück im Wasser durchqueren. Tatsächlich bleibt man hier drinnen trocken und man geht nicht unter und man bleibt tatsächlich auch warm, zumindest für eine gewisse Zeit.
Neben Kleidung gibt es auch allerlei Ausrüstung im Lager. Eispickel und Thermoskannen ebenso wie Zelte, in denen man selbst bei zweistelligen Minusgraden überleben kann. Apropos Überleben. Bei jeder Exkursion ins Feld haben die WissenschaftlerInnen eine Notfallkiste dabei. Unter anderem mit Kleidung, Trockennahrung, Kochutensilien und medizinischer Versorgung.
Diese Überlebenskiste ist so konzipiert, dass jeweils zwei Personen für 5 Tage überleben können. Im Feld, ohne dass Hilfe kommt, weil das teilweise sehr lange dauern kann.
Von einer Notfallkiste konnten Fridtjof Nansen und seine Kameraden damals nur träumen. Trotz widrigster Umstände immer weiterzumachen, das ist wohl nur durch Forschergeist und Entdeckerlust zu erklären. Auch heute noch.
Alles, was sich in der Arktis entwickelt, in welche Richtung auch immer, hat Auswirkungen auf unser Wetter hier in unseren Gebieten. Darum sind wir eigentlich daran interessiert, Polarforschung zu machen, weil es uns letztendlich selbst direkt betrifft. Es gibt nichts Schöneres, als dazu beizutragen, dass es diesen Erkenntnisgewinn gibt. Das ist essentielle Forschung.
Und das in einer der faszinierendsten Landschaften der Erde. Der Antrieb, sie zu verstehen, übte schon 1893 einen unbändigen Reiz auf Forschende aus. Und tut es bis heute.
Ja, spannend, was sich da getan hat im Laufe der Jahre. Was für ein Fortschritt. Wir sind ja jetzt hier in der Arktis. Das hast du aber gemacht
mit Schlitten. Das habe ich mit Schlittenhunden war ich unterwegs. Da sind wir ordentlich unterwegs gewesen. Das war irre. Ich war einmal in Tromsø. Das sind auch unterschiedliche. Das sind jetzt die Greenlandic Dogs. Das sind ursprüngliche Hunde, die für die Schlittenzucht da waren, für die Schlittenrennen oder für die Schlittenarbeit. Und die dürfen Grönland nicht verlassen. Also das ist praktisch, dass die da auch kein anderer Hund nach Grönland kommen, sondern es muss praktisch ein geschlossener Kreis sein. Und dann gibt es eben nochmal in Norwegen auch nochmal, die sind nochmal viel, viel größer und athletischer. Die sind wirklich relativ klein, diese Grönlandhunde. Das ist irre. Also, und was die für eine Power und wie ist das, ist irre.
Ja, also das muss man ja auch können, die muss man ja auch halten können.
Und vor allem auch, was die für eine Geschichte haben. Also weil natürlich diese Schlittenhunde, ohne die wäre die Polarforschung eigentlich nicht möglich gewesen. Also das war, was die auch den Nansen und sowas gerettet haben, auch auf der Zeit. Das war für die Hunde bestimmt nicht besonders schön, aber es war so ein ganz ambivalentes Verhältnis und so. Ist eine unglaublich spannende Geschichte auch dieser Tiere.
Ja, wenn du dann so unterwegs bist, du hast ja auch gesagt, die Menschen sind dir wichtig, nicht nur die Menschen, die da leben, auch diese ganzen Wissenschaftler, mit denen du zu tun hattest auf so einer Forschungsstation. Wie nah kommt man sich dann menschlich? Geht das schon in Richtung Freundschaft? Man lernt sich ja in so einer Extremsituation schnell ganz gut kennen, könnte ich mir vorstellen.
Eigentlich schon. Das gibt es unterschiedlich. Es gibt, als wir in AVIPEF, als wir in New Orleans und Spitzbergen, das ist ein sehr geschlossener Kreislauf. Da sind Wissenschaftler aus, ich weiß nicht mehr genau, aber 22 Nationen, die alle zusammenkommen, was ein unglaublich tolles Gefühl ist, weil man so das Gefühl hat, wir Menschen halten zusammen, wir versuchen gemeinsam nach Lösungen. Aber diese Wissenschaftler sind halt sehr fokussiert auf ihre Doktorarbeiten oder sind Teil eines Forschungsprojekts. Das war mir auch nicht so klar, was ich so spannend fand, auch an dieser Arbeit, dass die alle Daten gesammelt haben. Es ging fast nur um Datensammeln und das wurde irgendwie in einer Form dann analysiert und zusammengetragen. Es geht in erster Linie bei dieser Art der Arbeit um Datensammlung. Mhm. Und da kommt man relativ schwer ran. Also so ist es, ich versuche das natürlich immer nah ranzukommen, aber dann gibt es solche Leute wie in der österreichischen Forschungsstation auf Grönland, an der Sermilik-Station, da wird gerade eine österreichische Forschungsstation aufgebaut. Und da war es zum Beispiel so im operativen Geschäft, das ist nicht Freundschaft, aber man kommt sich nahe und man kommt gleich in eine Art Beziehung. So. Und ein gemeinsames Erlebnis. Und darum geht es ja im Leben immer, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Und daraus zehrt man immer, das wird einen immer verbinden, so wie unsere zwei Sendungen auch immer.
Ganz genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, wir beide haben ja schon mal die NDR Top Show moderiert, ja. Sebastian und ich. Eine Frau, die haben wir eben auch im Beitrag schon gesehen, die hast du, glaube ich, auch sehr gut kennengelernt, die soll jetzt auch mal zu Wort kommen.
Hallo Sebastian, ich fand's richtig schön, dass du uns an der Abipev-Station in Spitzbergen besucht hast, um den Leuten zu zeigen, was wir dort für eine Forschung betreiben und um den Leuten auch die schöne Arktis zu zeigen, aber eben auch, was sich gerade da alles so schnell verändert. Und ich muss daran denken, wie wir zusammen die Überlebensanzüge getestet haben und dich da ins kalte Wasser geschickt haben. Ich hoffe, das verzeihst du mir und hast dich davon wieder erholt. Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Hamburg und hoffe, dass man sich mal wieder in der Arktis sieht.
Oh, so eine tolle Frau. Das freut mich super. Das ist wirklich großartig. Also gerade sie, das ist so die Mutter der Station da von AWI und vom Alfred-Wegener-Institut und die das ganze Team so zusammenhält. Und mit ihr waren wir eben auch mal draußen in der bitteren Kälte bei Schneesturm und mussten Schneeanalysen machen. Das war echt sehr, sehr krass. Und diese Schneeanzüge ist tatsächlich eine Urangst von mir. Die ist in tiefes, dunkles, schwarzes Wasser. Haben wir diese Trockenanzüge getestet und mussten dann eben in den Fjord raus.
Die Bilder haben wir nämlich, die gucken wir uns mal an. Ja.
Ich hasse es, in dunkles, schwarzes Wasser reinzugehen. Das ist eine Urangst von mir. Die Isolation im Stiefel selber ist gleich mal null. Das ist einfach mal wie in einem Gummistiefel drin sein.
So. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Gut, dass Alex draußen auf uns Acht gibt.
Bitte taucht mit dem Kopf nicht unter und geht nicht tiefer als zur Brust rein. Passt auf, dass niemand abtreibt.
Die Atmosphäre ist bedrohlich, doch die Stimmung gut. Ich spüre, wie die gemeinsame Wissbegierde und das höhere Ziel hier alle zusammenschweißt. Wir müssen eng zusammenbleiben, falls jemand bewusstlos wird. Das Polarmeer hat nur 1,8 Grad. Der Windchill-Faktor ist hoch und das Risiko für Unterkühlungen und Erfrierungen auch.
Gott, da gruselt es mich schon, wenn ich nur zugucke.
Ja, absolut. Also, das ist wirklich so ein, das ist so wirklich ein totaler Albtraum für mich eigentlich. Aber da ist alles gut gegangen. Aber ich finde dieses so schwarzes Wasser ist wirklich...
Ja, nee, das finde ich auch. Das hat was gruselig, weil man nicht ahnt, was da sich darunter verbirgt.
Ja, irgendwie, man ist vielleicht auch Form des totalen Kontrollverlustes. So.
Ja, ja.
Aber
eine andere Herausforderung waren doch bestimmt die Eisbären. Also davor hat man, die sollen doch wahnsinnig gefährlich sein. Hattest du davor Angst? Oder
ja,
ich glaube, du begegnet
so ganz,
bist du keinem, oder?
Nee, ich bin keinem. Ich habe nur Eisbärspuren gesehen. Und das ist natürlich auch so, letztendlich sind die Menschen, könnte man es ganz banal sagen, noch viel gefährlicher dann in einer normalen Welt. Aber ich habe da auch gar nicht so, auf Spitzbergen habe ich mehr Respekt gehabt davor, weil es einem da überall begegnet ist. Diese, entweder du hast sie zwar nie gesehen, aber es war halt wie so in so einem, dieses dunkle Nacht, durch diese Polarnacht und viel engeres Gebiet, viel mehr Tiere auch, obwohl die zu der Zeit schon viele weitergezogen waren. Und da bin ich ja mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterwegs gewesen, die jetzt auch keine professionellen Jäger sind, falls man einem begegnet wäre. Von daher habe ich da mehr Respekt gehabt. Und auf Grönland war ich ja mit den Grönländerinnen und Grönländern unterwegs. Und da wusste ich, die würden sich eher freuen, wenn sie einen Eisbär sehen würden. Also von daher war ich da relaxed.
Ja. Und wie sehr hast du mit eigenen Augen die Folgen des Klimawandels gesehen bei dieser Expedition?
Zum einen natürlich, als ich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterwegs war, auch gerade von AWIPEF, wo ich auch gemerkt habe, diese Anspannung in dieser Wissenschaftswelt und auch dieses Misstrauen gegenüber den Medien, was mir echt ein Anliegen ist, das miteinander zu vereinen, dass es nicht heißt, die da drüben und ihr, die ihr uns nicht glaubt, sondern dass man das zusammenführt und weiß, hey, wir veröffentlichen das und sind euer Auge für das, was ihr eigentlich entdeckt. Nämlich, dass es höchste Zeit ist, da zu reagieren und weiterzumachen und dass man Hoffnung schöpft. Also, und man sieht natürlich überall, wenn man unterwegs ist, wenn ich mit den Menschen geredet habe, alle müssen sich auf die neuen Lebensumstände einstellen, ob es die Samen sind in Norwegen, ob es die Inuit sind, wo es immer schwieriger wird, auch die Robbenjagd immer weiter raus, die Jäger, die da Probleme haben. Man sieht das Eis, das abschmilzt, die Gletscher, die Eisberge, die viel häufiger werden und so. Also dann, dass weniger Schnee da ist, auch in Norwegen. Also man sieht das überall. Man wird begegnet dem Phänomen überall. Und da ist auch niemand, der sagt, stimmt gar nicht oder so. Also das
umso wichtiger ist es halt, dass man solche Dokumentationen macht. Übrigens zu sehen im ZDF Terra X, meine Arktis von Sebastian Ströbel am 25. Dezember und am 30. Dezember. Und jetzt schon können Sie es sehen in der ZDF-Mediathek. Und jetzt stellt Ihnen Hanno Gröpper eine Frau vor, die auch ins ewige Eis reist. Heute ist sie aufgebrochen, allerdings ans entgegengesetzte Ende der Welt, wie Sebastian.
Dicke Wollsocken, Tee und persönliche Erinnerungen. All das muss mit. In wenigen Tagen geht es für Meeresbiologin Heike Link auf Expedition in die Antarktis.
Na, bei 7 Wochen möchte man natürlich auch ein paar Erinnerungsstücke dabei haben. Und mein Sohn ist auch doch sehr stolz, dass ich dahin fahre. Insofern nehme ich auch gerne eins von seinen Bildern mit, um auch immer daran zu denken, wir machen das auch für die zukünftigen Generationen, was wir hier machen.
Ihr Ziel? Herausfinden, wie sich der Klimawandel auf die Artenvielfalt in der Antarktis auswirkt. Die Forscherin der Universität Rostock interessiert sich besonders für die kleinsten Bewohner im Meeresboden.
Im Sediment finden wir insbesondere in den tieferen Regionen des Ozeans kleine Tiere. Und die wollen alle noch untersucht werden. Und klar, wenn ich von Neugier getrieben, möchte wissen, was da lebt. Und deswegen ist das für mich so spannend.
An diesen Sandproben aus der Antarktis von 2022 untersucht Heike Link, welche Aufgaben die kleinen Tiere am Meeresboden übernehmen. Je stärker sie den Sand umgraben, desto mehr Sauerstoff und Nährstoffe setzen sie frei.
Wenn jetzt das Meereis zurückgeht mit dem Klimawandel, bedeutet das, wir haben eventuell weniger Nahrung am Meeresboden für die Tiere. Weniger Nahrung könnte bedeuten andere Tiere, weniger Tiere. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, welche Tiere sind denn für die Durchmischung des Sediments verantwortlich.
Auf der Expedition hofft Heike Link darüber noch mehr herauszufinden. Mit dem Forschungseisbrecher Polarstern wird sie am 15. Dezember von Namibia in die Antarktis aufbrechen. Ihr Ziel? Das Weddellmeer. Ein vom Menschen nahezu unberührter Lebensraum.
Im Weddellmeer soll ein Schutzgebiet eingerichtet werden. Das sind ja internationale Verhandlungen, die dafür stattfinden. Wir als Wissenschaftler wollen natürlich möglichst gute Datenlage über die Artenvielfalt, die wir dort haben.
Die Polarstern im November. In Bremerhaven bespricht Heike Link sich ein letztes Mal mit der Mannschaft des Schiffs. Für sie ist es bereits die 4. Fahrt in die Antarktis. Doch diese Expedition ist besonders. Sie soll das internationale Team aus 46 Wissenschaftlern koordinieren und die Fahrt leiten.
Ja, als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, haben wir nicht jemand anderen? Dann habe ich mich so langsam mit dem Gedanken angefreundet. Man wächst mit seinen Aufgaben. Und irgendwann ist man dann auch an den Punkt, oder bin ich dann auch an den Punkt gekommen, und jetzt will ich auch.
Für die Wissenschaft bis ans Ende der Welt. Weihnachten und Silvester wird sie an Bord des Schiffs verbringen. Ihr Mann Zhongji, den sie beim Forschen in der Arktis traf, kennt das bereits.
Als Familie sind wir natürlich sehr stolz auf sie. Und wir freuen uns eigentlich, dass wir ermöglichen, dass sie fährt sozusagen. Aber wir werden sie auf jeden Fall vermissen.
7 Wochen müssen die beiden ohne sie auskommen. Wie oft die drei telefonieren können, wissen sie noch nicht.
Bevor man losfährt auf See, 7 Wochen weg ist, versucht man das wirklich noch mal zu nutzen, die Zeit, die man hat, zusammen zu verbringen. Und das sind ja auch immer schöne Momente.
Im Februar kommt Heike Link zurück. Dann hofft sie wieder etwas mehr darüber zu wissen, wie der Klimawandel das Leben in der Antarktis verändert.
Ja, natürlich tolle Reise, die sie da vor sich hat. Für die Familie ist es natürlich auch mal ein zweischneidiges Schwert. Wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch als Bergretter auch oft weg von zu Hause. Gibt es da manchmal auch Tränen, wenn du sagst, jetzt muss ich wieder los?
Ja, auf beiden Seiten. Ich meine, ich mache das jetzt das 11. Jahr. Ich muss sagen, dass die schlimmsten Abschiede sind immer die am Anfang des Jahres. Also, und dann, weil das so dieser Schmerz ist, dass das jetzt wieder so alles vor einem liegt. So, das ist wirklich immer für alle Seiten irgendwie nicht so ganz so cool.
Ja. Ja. Aber du fährst ja auch oft nach Hause. Also du nimmst es ja auch auf dich, dass du dann auch manchmal nachts, genau, also am Wochenende immer nach Hause fährst. Ja. Das macht es ja dann vielleicht ein bisschen erträglicher für die Familie. Würdest du sagen, es ist immer noch ein Traumjob, was du da machst in den Bergen?
Ja, also alleine, was wir jetzt gerade über meine Dokumentation, wo ich teil sein darf, eben reden, das hätte ich ja alles nicht, wenn ich die Bergretter nicht auch hätte. Also und über das hinaus, das ist jetzt ein egoistischer Grund für mich, ist das, was ich einfach so unglaublich schätze, dass das einem so eine Wertigkeit meines Berufes auch nochmal verdeutlicht hat, weil ich einfach den Menschen mit diesen Geschichten können wir so viel geben und wir haben so viele Fans, so viele unglaublich tolle Fans, so viele Menschen, die von jung bis alt, die einfach sagen, die sich jetzt auf einmal fürs Ehrenamt engagieren und das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft, wo wir wirklich alle von profitieren und die wirklich auch, dass man an der Basis zusammenkommt und den Laden hier zusammenhält. Und das muss gefördert werden und das ist wirklich ein kleiner Beitrag, den wir mit den Bergrettern da auch leisten.
Aber du machst ja auch viel für die Fans oder ihr macht ja auch viel für die Fans. Es gibt ja auch mal so eine Wanderung, ne?
Kann man da Fanwanderung, Fantag, da machen wir so eine Art Stuntshow. Das ist dann auch, wo wir dann im Skisprungstadion so eine Flugshow mit Rettung machen, Taubergung und so. Und wir versuchen sehr, sehr nah an den Fans dran zu bleiben. Es funktioniert halt natürlich immer nur so weit, wie es halt auch geht. Und, aber ich liebe das, im Austausch mit den Leuten zu sein. Die sind so unglaublich nett und lieb und supporten uns so unglaublich. Wahnsinn. Danke.
Und Heidi Klum, ne? Das wissen ja die meisten, dass sie auch mal mitgemacht hat. Und du umgekehrt bei ihr auch. Ja. Die ist ja immer noch auch Fan. Ich habe gerade heute wieder gesehen, die liked immer deine Instagram-Beiträge. Ja. Sie gefällt Heidi Klum, steht da.
Ja, also super. Ja. Heidi ist treuer Fan und ich bin auch Fan von ihr. Sie ist wirklich sehr, sehr nett und sehr, also ist wirklich cool. Coole Frau.
Wir gucken mal kurz rein in die Staffel, die zurzeit läuft. Ich glaube, diese Woche läuft schon die letzte Folge, ne, am Donnerstag.
Ich glaube, ja.
Ja, wir gucken mal rein. Natürlich, wie immer, dramatische Szenen.
Du hast dich jahrelang nicht gemeldet, hast dich einen Scheiß für mich interessiert. Gut, ich mich auch nicht für dich.
Ah, du musst der Bruder sein. Jan hat mir schon viel von dir erzählt. Ich bin Pauline.
Jan! Hey, müssen Sie ausklappen?
Okay, Jan, schau mich an! Das sind Anton und Pauline hier verschüttet. Sind beide!
Danke, echt. Ich schuld dir was. Wir haben nur unseren Job gemacht.
Guter Spruch.
Sehr, sehr guter Spruch.
Nur unseren Job gemacht.
Sag mal, du machst ja, die Lawine war jetzt ja nicht echt, ne? Gehe ich mal von aus, dass die nicht wirklich verschüttet wurden. Ja. Aber du machst ja wirklich viele Stunts selber, das ist ja kein Spruch.
Ja.
Wie fit muss man denn körperlich sein, um sich da an so einen Helikopter zu hängen und sich abzuseilen, wer weiß, was du alles noch machst?
Ja, da muss der Heli nur vollgetankt sein, ansonsten, also da muss ich gar nicht so viel machen. Aber natürlich ist das, man muss fit sein. Also alleine so in einem Tau und im Klettergurt den ganzen Tag oder mehrere Stunden zu sein, dann auch die Stunts beim Drehen, das hilft einfach da ein bisschen Muskelmasse zu haben, wenn du gegen Fels schlägst und sowas und das gehört einfach dazu, aber das ist für mich natürlich Motivation, ich liebe diese Körperlichkeit an dem Beruf, ich liebe es da einfach reinzugehen und mich da reinzuschmeißen und das ist ein ganz großer Grund, warum ich das auch mache.
Aber du hast dich verletzt, hast du mir eben vor der Sendung gezeigt, was ist genau passiert?
Ich habe mir zwei Finger gebrochen beim Stunt, das war jetzt im letzten Block, da musste man dann auch kurz mal unterbrechen und wurde operiert, nochmal vielen Dank nach Salzburg, wurde sehr gut gemacht und das dauert halt alles so und jetzt habe ich ein Andenken an die Bergretter, auf jeden Fall ein dauerndes. Ja.
Das aber ist ein ordentlicher das Körper.
Ja, aber für 11 Jahre ist das okay und das, wo gehobelt wird, fallen Späne.
So, mit diesem schönen Satz beenden wir noch nicht die Sendung.
Nein, um Gottes Willen.
Nur diesen kleinen Gesprächstake. Wir haben nämlich noch was, ach so, das wollte ich nur fragen. Was stellst du dir unter Routenbau vor? Routenbau, so ganz spontan.
Routenbau, dass man noch mal mit einer Route vorher guckt, ob das energetisch alles gut ist vielleicht.
Ach, du meinst Routengänger.
Hätte ich jetzt.
Nee, ist was ganz anderes.
Okay, bin gespannt.
Im Oktober hat nämlich die erste deutsche Meisterschaft im Routenbau stattgefunden. Das sind die Wege in Kletterhallen, die Sportler nehmen.
Routenbau jetzt.
Ja, Routenbau, genau. Und eine Frau aus Norddeutschland, die hat den vierten Platz gemacht. Stefanie Kühne hat sie in Braunschweig getroffen.
Diese bunten Knöpfe bedeuten Kletterern die Welt. Luisa Dauer liebt Klettern. Sie hat daraus sogar einen Beruf gemacht. Die 31-Jährige setzt hauptberuflich Kletterrouten.
Eine richtig gute Kletterroute auf jeden Fall. Ist für mich sehr flowy. Bedeutet, die Bewegungen gehen alle gut auf. Man kommt nicht ins Stocken. Man kann so ein bisschen durch die Route durchfließen.
Luisa klettert schon ihr halbes Leben. Hi, hi. Am liebsten hier in der Fliegerhalle in Braunschweig. Ihre erste Route hat sie vor 12 Jahren gebaut. Vor gut einem Jahr entschied sie sich, ihren Bürojob bei VW zu kündigen und aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen.
Den größten Teil habe ich mir über die Jahre hinweg angeeignet. Es gibt keine spezielle Ausbildung für den Beruf, noch nicht. Es gibt Kurse und Workshops und vom Deutschen Alpenverein gibt es da eine Fortbildung.
Luisa hat keinen festen Plan, bevor sie loslegt. Nur eine vage Idee, welchen Schwierigkeitsgrad die neue Route haben soll.
Das ist eher so ein Fühlen als ein Vorplan. Genau.
Das Besondere, Luisa schraubt ihre Routen aus dem Seil. Das bedeutet, sie sitzt auf einem kleinen Sitz und arbeitet frei hängend in der Luft.
Es muss halt auch alles mit hoch, deswegen. Da je leichter mein Werkzeug und mein Equipment ist, da habe ich beim Kauf auch drauf geachtet, dass ich möglichst leichtes Material habe, weil ich muss das alles die Wand hochschleppen. Das heißt, je leichter ich unterwegs bin, desto leichter ist mein Leben.
Zum Klettern nutzt die gelernte Montagewerkerin die Ausrüstung von Industriekletterern. Sie ist eine der wenigen norddeutschen Frauen, die aus dem Seil bauen können.
Vor allem auf den ersten Metern ist es wichtig, darauf zu achten, dass es sicher ist, damit, falls man abrutscht, nicht auf dem Boden landet. Deswegen müssen die ersten Meter besonders sicher geschraubt werden.
Hier in der Fliegerhalle gibt es einmal die Woche neue Routen. Sonst ist Luisa in Hallen im gesamten Norden im Einsatz. Etwas über eine Stunde braucht sie für die neue Route.
Ich weiß noch nicht, wie zufrieden ich bin. Ich gucke mir die gleich mal von weiter weg noch mal an und werde mich dann einmal warm machen, sie einmal testen. Und dann habe ich einen besseren Eindruck davon. Manchmal, wenn man so direkt davor hängt, dann kriegt man die Abstände nicht so gut hin.
Wer Routen bauen will, muss Bewegungen verstehen. Welche Reihenfolge brauchen Griffe und Tritte? Welche Anordnung, Drehungen und Winkel erzeugen welche Bewegung? Ohne ihre lange Klettererfahrung wäre das für Luisa nicht möglich.
Ich könnte keine Routen bauen, wenn ich nicht klettern würde. Und nur Routen bauen, ohne zu klettern, geht auch nicht. Genau, aber ich kletter schon lieber. Ich glaube, das geht den meisten Leuten so, die im Routenbau tätig sind, dass sie noch mehr Zeit in dem Sport verbringen wollen und deswegen das zum Beruf gemacht haben.
Jede ihrer Routen testet sie zuerst selbst. Mit dieser ist sie zufrieden. Das gilt auch für ihren Beruf insgesamt. Allerdings, sie würde sich mehr Ansehen wünschen.
Der Sport ist olympisch geworden. Es gibt immer mehr Kletterhallen und Bouldehallen auf der Welt. Mir ist es wichtig, dass da ein gewisser Standard einfach aufgebaut wird und ja, ein gewisses Ansehen auch für das Berufsbild. Dass das halt nicht einfach nur irgendjemand macht, sondern dass da wirklich eine Menge Technik und Fachwissen dazugehört.
Die kletternde Kundschaft der Fliegerhalle wird die Route von Luisa jetzt testen.
Bevor ich es vergesse, die beiden Bücher, Meine Antarktis und Die Bergretter von Sebastian Ströbel, können Sie in unserem Adventskalender beim NDR bekommen unter www.ndr.de, glaube ich, ja, /Adventskalender. Ganz kurz noch zu einer anderen neuen Rolle, die du spielst, Einsatz Seeler.
Ja.
Was ist das für eine Serie?
Das ist eine neue Reihe oder zumindest so geplant für RTL. Das wird am 20.01. ausgestrahlt und da bin ich ein Sozialarbeiter, der in Lübeck auf einer Werft mit Jugendlichen arbeitet und ehemaliger Polizist ist. Und einer seiner Schützlinge gerät in Verdacht und er gerät in diese Ermittlungsarbeit dadurch wohl oder übel mit hinein. Und es ist eine unglaublich schöne Arbeit gewesen, weil das ein sehr emotionaler Krimi ist. Also das ist so, warum Krimi? Und es gibt ja schon so viele, aber da geht es wirklich sehr stark um die Emotionalität, nicht nur des Teams, des Ermittlerteams, sondern auch der Jugendlichen. Man kommt den Figuren sehr nah und es ist eine so schöne, dichte Geschichte geworden. Es hat wirklich irre
irre Spaß gemacht zu drehen und war einfach auch mal ein ganz schöner Gegenpunkt zu dem, was ich dann sonst immer mache.
Ja, also ist ja wirklich eine große Bandbreite.
Ja.
Und die nächste Dokumentation ist auch schon geplant, da geht es in die Anden. Was genau habt ihr da?
Wir werden am Anfang Januar starte ich durch und bin dann einen Monat unterwegs und wir gehen im Prinzip ganz vom Süden über Argentinien und dann Chile und Bolivien hoch und werden auf jeden Fall sehr, sehr hoch unterwegs sein und auch sehr anstrengend. Aber ich freue mich schon sehr und werde natürlich auch da wieder ganz viele unterschiedliche Menschen treffen, auf klimatische Sachen aufmerksam machen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler treffen, aber eben auch, wie leben die Menschen, wie überleben sie auch in der Höhe? Das sind so die Fragen, die wir da auch wieder aufwerfen werden, so wie in der Arktis und den Alpen auch.
Sehr interessant. Also ich hoffe für die Fans, dass du nicht irgendwann sagst, mir macht das so einen Spaß, dieses Rumreisen und diese Dokumentation. Ich höre auf mit den Bergrettern. Das machst du ja wohl hoffentlich nicht.
Nein, ich liebe ja alles, was ich mache und happy me, der ich gerade wirklich bin, so dankbar, dass ich das alles erleben darf. So.
Gut, und ich bin total happy, dass du hier auf dem Sofa warst mal wieder, Sebastian. Morgen habe ich auch einen tollen Gast. Morgen kommt Heino Ferch, kennen Sie natürlich auch alle. Freue ich mich drauf. Jetzt kommt erstmal Ihr Landesprogramm. Darauf können Sie sich freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen.
Tschüss, schönen Abend. Frohe Weihnachten. Fast.
Ach so, ja. Du bist ja aber nicht.